Ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, so zwischen den Jahren, dann macht man so dies und das. Und eine Sache, die ich unter anderem auch gemacht habe, ist, ich habe mich mal wieder mit den ersten Kapiteln der Genesis, also des Anfangs der Bibel, der ersten Bücher beschäftigt und bin auf ein paar ganz interessante Aspekte gestoßen, die auch für unsere derzeitige kulturelle Debatte, in der wir uns so befinden, auch von Bedeutung sind. Wir erleben ja in unserer Zeit einige, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Umwälzungen. Wir merken, dass es verschiedenste Verwerfungen auch gibt. Wir nehmen den Krieg wahr, die Kriege, auch die rhetorische Aufrüstung, die man hier und dort merkt. Und da dachte ich mir, Kain und Abel. Das ist unsere Geschichte und ich finde, die sollte man sich wirklich mal wieder genauer anschauen. Da gibt es ein paar ganz spannende Sachen zu entdecken. Ich lese Genesis 4. Und Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Und danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Hirte. Kain aber wurde ein Bauer. Und es begab sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Wenn du das Gute im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ich vermute, jeder, der hier im Raum ist, kennt diesen Text. Es geht in diesem Text um die rechte Beziehung zu Gott, die nach dem Rauswurf aus dem Paradies ja neu geordnet werden muss. Ich muss gestehen, mir ging es persönlich immer so, dass ich dachte, ach ja, spazieren gehen mit Gott im Garten, Eden, vertrauliches Gespräch und so, damit kann ich irgendwie mehr anfangen als mit so merkwürdigen Verbrennungsexperimenten und anschließender Deutung des Rauchbildes, nicht, ob es irgendwie gerade zum Himmel steigt. Aber ein guter Ausleger hat mich auf den Gedanken gebracht, das Ganze stärker im Zusammenhang mit der Tatsache zusammen zu bedenken, dass die Frage des Opfers ja nicht nur das Verhältnis zu Gott, sondern unser ganzes Verhältnis auch zur Welt betrifft. Zum Beispiel in dem Bereich der Arbeit. Nicht? Wenn wir mal drüber nachdenken, mit Arbeit haben wir ja alle irgendwie auch was am Hut, nicht? Arbeiten ist im Grunde eine Form des Opfers. Wir stellen uns jetzt in den Dienst für andere. Wir opfern unsere Zeit, die wir ja auch entspannt im heimischen Sessel verbringen könnten, oder mit Freunden oder mit Hobbys. Tja, und warum machen wir das? Naja, hoffentlich wegen der Sinnhaftigkeit der Arbeit, aber natürlich auch, um unseren Lebensunterhalt zu sichern, um unsere Zukunft bestreiten zu können. Die unmittelbare, für die wir Essen kaufen gehen und unsere Wohnung bezahlen, die Miete, aber auch unsere Rente und den Lebensabend, wo wir gesundheitlich möglicherweise nicht mehr in der Lage sein werden und deshalb jetzt vorsorgen müssen. Also Arbeit ist Opfer und wie jedes Opfer wird es jetzt erbracht, damit mein zukünftiges Ich, ich sage das mal so abstrakt, es auch noch gut hat. Es gab mal die Simpsons, diese Serie, und da hat Homer dann wahnsinnig viel Schokolade gegessen und seine Frau rügte ihn und sagte, das ist nicht gut für dich. Und dann sagte Homer, ja, das betrifft nur den zukünftigen Homer. Ja, also nicht mich jetzt. Also Arbeit ist ein Opfer, das jetzt erbracht wird, damit unser zukünftiges Ich es auch noch gut hat. All das ist nötig geworden, weil sich im Paradies die Dornen und Disteln dem göttlichen Bewirtschaftungsauftrag des Menschen entgegenstellen. Nicht? Man könnte sagen, die All-Inclusive-Zeit ist vorbei. Der Mensch, der sich von Gott lossagt, seine Ordnung mit Füßen tritt, der wird nun ohne Gott leben müssen und den Widerstand spüren, den es kostet, seine Ordnung zu ignorieren. Gottes Ordnung, die er für diese Welt gesetzt hat, die ist ja nicht einfach weg, nur weil der Mensch sie wie ein kleines Kind ignoriert und wünscht, sie wäre nicht da. Was, die Frucht ist nicht genießbar? Hände weg? Probiere ich trotzdem. Ich rede übrigens gerade nicht von Adam und Eva, sondern von mir im Kindergarten. Das hat mir eine tolle Blaulichtfahrt ins Krankenhaus eingetragen mit Brechsirup und ganz viel Pfefferminztee, den ich seitdem verabscheue. Und es ist schon über 45 Jahre her. Es war mir eine Lehre. Aber es kostet, die Ordnung zu ignorieren. Wir haben den Widerstand der Dornen und Disteln zu tragen. Und wenn nicht, dann wird der Mensch für die Reibungsverluste bezahlen, wenn er sie nicht entsprechend mit seinem Opfer ausgleicht. Und die Ferne zu Gott, die überbrückt er nun also mit dem Rauchopfer. Und die Versorgungslücke nach dem Verlust des Paradieses mit der Arbeit. Und die Gefahren des Todes kompensiert der Mensch maßgeblich durch sein Denken. Warum? Weil er fortlaufend Hypothesen in die Welt rausschickt, die er, wenn sie sich als falsch erweisen, an seiner Stelle sterben lässt. Also sie opfert, nicht? Was immerhin besser ist, als selber zu sterben. Ja, also man guckt erst mal, suche nach einem guten Beispiel. Naja, man schaut, was weiß ich, ob es dem Stein gut tut, den ich runterschmeiße, ob ich da vielleicht auch hinterher springen kann. Dann sehe ich, das dauert sehr, sehr lange, bis der unten ankommt. Dann lasse ich das lieber, weil ich ahne, das tut mir nicht gut, nicht? Sind die Hypothesen dagegen wahr, die Gedanken, die ich habe? Dann knüpfe ich daraus die Geschichte, das Narrativ, aus dem meine Werte, meine Prioritäten und so weiter, nach denen ich lebe, gestrickt sind. So, die Geschichte von Kain und Abel, die ist jetzt das Narrativ derer, die sich die Frage gestellt haben, wie lebt man in dieser Welt vor Gott richtig? Wie muss man opfern, damit dieses Leben gelingen kann? Ja, da haben wir den Abel. Abel, das Hirte. Das ist eine Metapher für einen, der sozusagen personifizierte geistliche Leitung ist. Die Psalmen sagen schon, der Herr ist mein Hirte. Es ist der Charakter Gottes, für sein Volk wie ein guter Hirte zu sorgen. In Jesaja 40, nicht, da wird die ganze verlorene Menschheit als Herde verirrter Schafe charakterisiert. In Hesekiel 34 werden die Hirten Israels dafür getadelt, sich nur um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, statt das Volk zu weiden. Echte Hirten sind dagegen dafür bekannt, große Opfer zu bringen. Sie ertragen extreme Hitze und Kälte. Sie kämpfen mit Raubtieren und müssen durch unwegsames Gelände. Der Hirte ist das Bild für den mächtigen Helden in gewöhnlicher Gestalt, der sich erfolgreich dem Schlimmsten stellt, was Natur und Menschen aufzubieten haben, und der gleichzeitig für die Geringsten und die Schwächsten sorgt. Also der klassische Hirte ist in gewissem Sinne der ideale Mann. Nicht diese Wertekombination, wehrhaft genug zu sein, um sich den Bestien zu stellen, und freundlich und großzügig genug, um zu versorgen und zu teilen. Das ist übrigens auch nach den Ergebnissen empirischer Forschung das Ideal von Frauen. Also so Mutti-Typen, ja, die wollen die gar nicht. Der Gute sollte auch schon schön brüllen können, wenn es drauf ankommt. Also wenn die Bestie kommt, aber er sollte besser nicht selber eine sein. Das ist sozusagen das Dilemma in der Partnerwahl. Die Schöne und das Biest lassen grüßen, nicht? Das ist die große archetypische Geschichte dafür. Auch für Kain ist sein Bruder Abel im Grunde genommen ein Ideal. Er ist derjenige, dessen Opfer angenommen werden, dessen Leben gelingt. Und wir kennen ja so Situationen, wo anderen alles gelingt, nicht, mit denen wir uns dann auch gerne vergleichen, ganz unglücklich. Ja, das sind dann so Leute, die sind scheinbar vom Glück geküsst, die schweben immer nur über Blumenwiesen. Ja, und wir müssen uns so anstrengen, nicht? Aber warum ist das so? Das hat man sich immer gefragt. Die machen doch auch nichts anders als ich. Jedenfalls erkennen wir nicht den Unterschied. Abel opfert. Und Kain ja auch. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Abel opfert höchste Qualität. Er bringt das perfekte Opfer. Harmonie mit der von Gott gesetzten Ordnung kann nicht dadurch hergestellt werden, dass man dem Göttlichen etwas Defizitäres unterschiebt, dass man sich lediglich mit halber Kraft einsetzt. Gott ist keine Resterampe. Es braucht für den unbefangenen Verkehr mit Gott die Ausrichtung auf das höchste Ziel. Kain bietet, im Text ist das so ein bisschen unbestimmt, die Früchte des Ackers an. Mehr steht da nicht zu. Irgendwelche halt. Vielleicht waren die in Ordnung, kann sein, aber sie waren nicht explizit vom Feinsten. Abel hingegen opfert nicht nur den vollkommenen Erstgeborenen seiner Tiere, sondern auch dessen Fett, den nahrhaftesten und wertvollsten Teil. Dieses Tierfett setzt den sogenannten lieblichen Geruch frei, das wohlriechende Opfer. Hier wird das Beste dem höchsten vorstellbaren Ziel gewidmet, gleichsam der Wiederherstellung des Paradieses. Alles andere führt ins Scheitern und ins Elend der Mittelmäßigkeit. Und das ist schon mal die erste Moral von der Geschichte. Wenn du in diesem Leben vorankommen willst, musst du das Beste geben, was du geben kannst. Das Leben funktioniert nicht, wenn wir zu Hause auf dem Sofa sitzen und am Handy daddeln und glauben, da werden schon bald Millionen von Instagram-Usern bei uns Schlange stehen, um unsere Mittelmäßigkeit zu bestaunen und dann mich als YouTuber und gefeierten Influencer zu huldigen. Und genau an dieser Stelle biegt Kain falsch ab. Fehler machen kann man ja. Auch ruhig mal glanzvoll scheitern. Und dann geht's weiter. Aber Kain nimmt Ärgernis an der Ordnung Gottes, die das hervorragende Opfer, die hervorragende Arbeit, auch das Arbeiten an sich selbst belohnt und Abels Opfer annimmt. Und Gott sagt Kain das auch. Er sagt, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Wenn du das Gute im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also Gott gibt ihm sozusagen einen Rat. Er sagt, orientier dich am Guten, lebe in meinem Geist, der nach oben strebt, der das Leben schafft, der die Schöpfung verantwortungsvoll bewahrt und Beziehungen liebt. Und du wirst ein sinnvolles und erfülltes Leben haben. Das bedeutet nicht, dass immer alles ohne Leid abgeht, keineswegs. Welches Opfer ist schon ohne Leiden? Aber dein Leben ist dann sinnvoll und erfüllt. Es kann immer sein, dass du scheiterst, zum Beispiel, weil dein Opfer nicht gut genug ist. Es gibt auch viele andere Gründe, aber es liegt an dir, eine Reaktion zu zeigen und es besser zu machen. Und gerade das macht Kain nicht. Er weigert sich, das Beste zu geben und will die Welt stattdessen nach seiner Unzulänglichkeit umgestalten. Wie so ein egozentrischer Hedonist, der sagt, ich halte eigentlich gar nichts von Arbeiten, ich passe mich nirgendwo ein. Ihr müsst mir viel mehr Arbeitsbedingungen schaffen, wo alles ideal nach meinen Bedürfnissen abgestimmt ist, wo alles nach meiner Pfeife tanzt und mir Spaß macht. Und ob das für andere von Nutzen ist, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Also realistisch gesprochen wäre das dann eigentlich gar keine Arbeit mehr, sondern umetikettierte Freizeit. Schein schaut nach unten, nicht nach oben. Er hat die Orientierung an der Ordnung Gottes verloren. Er nimmt Ärgernis an Gott, am Leben und sagt, du bist schuld, Gott. Deine Ordnung ist ungerecht. Und ich werde mich rächen an dir, an diesen nach meinen Maßstäben zu Unrecht Bevorteilten und am Leben selbst. Nein, sagt Gott, das ist nicht ungerecht. Hör auf, dir selbst Leid zu tun und dein Ressentiment zu pflegen. Gib dein Bestes und dein Blatt wird sich wenden. Aber wenn du dich in dein Gefühl der Bitterkeit hinein vertiefst, wenn du wie fast jeder Highschool-Amokläufer dich den Wonnen der eigenen Ressentiments, den Eifersüchteleien und Enttäuschungen hingibst und dich in einem Manifest mit wirren Prophezeiungen als Opfer der Gesellschaft stilisierst, dann ist das, und ich werde jetzt mal sehr präzise sagen, was da im Bibeltext steht, dann ist das, als ob du einer sexuell erregten Raubkatze die Tür öffnest und damit eine perverse Beziehung zur Sünde eingehst. Und alles, was dann in deine Sünde, in deine Seele eindringt, das ist dann alleine deine Schuld. Also Gott spricht absolut hart und präzise an dieser Stelle. Und das ist eine, wie ich finde, sehr ernste Mahnung, nicht am Leben und der heiligen Ordnung letztlich an Gott Ärgernis zu nehmen, denn die Konsequenzen sind unabsehbar. Es ist ja so, jeder von uns hat genügend Gründe, böse zu sein. Aber wir haben eine Verantwortung, wie wir damit umgehen, wie wir auf unsere Misserfolge reagieren. Also arbeite dann lieber an deiner Persönlichkeit, schneide das Totholz ab und geh niemals, niemals eine kreative Partnerschaft mit der Sünde ein. Denn dann bist du wirklich vom Leben und den Rest sage ich jetzt nicht. Das ist genau dieser Wortstamm, wo es hier drum geht. Es ist interessant, dass es in der Vulgärsprache sowas gibt. Also lass deine Bitterkeit keine Früchte tragen. Du würdest erfolgreich sein, wenn du das Gute im Sinn hättest. Das heißt, wenn du das außergewöhnliche Opfer bringen würdest, das das Leben nun einmal verlangt. Soweit die Message von Genesis 4. Ich möchte davon ausgehen, noch zwei Dinge benennen, die ich in diesem Zusammenhang für wirklich problematische Fehlentwicklung unserer Zeit halte. Und das erste betrifft den Einzelnen und das andere unsere gesellschaftliche Entwicklung. Zunächst, zwischen Kains Versagen und den Konsequenzen der Sünde dokumentiert die Bibel einen zwischengeschalteten, kollaborativen Prozess. Es ist nicht so, dass Kain mit seinen Opfern scheitert und dann rutscht er sofort auf die schiefe Ebene, die dann so abwärts führt. Nein, nein, sondern er hat wiederum die Gelegenheit, sich zu seiner Vergangenheit zu verhalten und dann künftig einen besseren Weg zu beschreiten. Er ist also weiterhin mit der Würde der Verantwortung beschenkt, die Gott allen seinen Ebenbildern zugedacht hat. Er kann sich und er muss sich entscheiden. Und deshalb ist es auch ein absolut unsinniges Unterfangen, einen kausalen Pfad zwischen den tragischen Umständen im Leben eines Menschen und dem folgenden Abstieg ins Böse zu konstruieren. Also sozusagen verletzte Menschen werden böse. Als wäre das so eine determinierte chemische Reaktion. Das wird der Würde des Menschen nicht gerecht. Richtig ist dagegen allerdings die Beobachtung, dass manche Menschen ihre im Leben freilich unvermeidlichen Verletzungen als Rechtfertigung benutzen, um Böses zu tun. Aber das ist was ganz anderes. Zwangsläufig, das sehen wir in diesem Text, ist dieser Pakt mit der Sünde nämlich nicht. Auch nicht, dass dieser Pakt anschließend gefördert, kultiviert und genährt wird, wie es Kain tut. Ein Glück, muss man sagen, nicht? Wäre die Weitergabe von Missbrauchserfahrungen in der Kindheit über Generationen hinweg ein Automatismus, nicht, dann würde ja schnell jede Familie zum Horrorkabinett werden. Die meisten Menschen entscheiden sich Gottlob anders. Sie entscheiden sich dafür, schlimmes Verhalten nicht zu wiederholen. Stattdessen vergeben sie, erholen sich und machen irgendwie weiter. Und es hört sich ja verständnisvoll an, wenn es bei den Attentätern mit schöner Regelmäßigkeit heißt, der ist psychisch krank. Das war ein Glück, sonst wäre er ja böse, nicht? Oder der ist sozial benachteiligt, also bildungsfern aufgewachsen oder hat eine schwere Kindheit gehabt. Aber das erklärt ja letztendlich nichts oder zumindest nichts Wesentliches. Es gibt Menschen mit schwerer Kindheit, die schlagen eine kriminelle Karriere ein. Und es gibt andere, die gehen ganz normalen Berufen nach und tun ihr Bestes, nicht, haben Gutes im Sinn, wie der Text sagt, um das Leid in dieser Welt zu lindern. Und es ist, wenn man genau hinschaut, auch letztlich nur vordergründig nett und entlastend, wenn man über jemanden sagt, der kann nichts dafür. Denn man tut das auf Kosten der entwürdigenden Einschätzung, dass diese Person nicht zurechnungsfähig ist. Eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Personalität. Da findet also eine Form von Entmenschlichung statt. Und ob man damit Menschen einen Gefallen tut, nur um nicht über das Offensichtliche zu reden, da habe ich echt meine Zweifel. Das andere, was dieser Text zu denken aufgibt, ist die Fragwürdigkeit politischer Instrumentalisierung von Bitterkeit und Ressentiments mancher Bevölkerungsteile durch politische Strömungen. Immer wieder grassieren solche Opfer-Täter-Erzählungen, die nach einem ganz bestimmten Muster gestrickt sind. Nicht zunächst wird erstmal die offensichtliche Ungleichheit der Welt festgestellt. Dann wird in einem zweiten Schritt unterstellt, dass diese Ungleichheit nicht infolge der Unterschiede selbst zustande gekommen sei, sondern angeblich auf Zwang, Gewalt und Unterdrückung beruhen. So, was passiert dann? Dann werden die Sieger und Verlierer in Gruppenkategorien eingeteilt und behauptet, dass alle Erfolgreichen korrupt seien und die Erfolglosen Opfer des Systems. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, das so zu machen, weil man damit jede Verantwortung des Einzelnen aufhebt und sich auch nicht mehr mit der Komplexität von Grauzonen aufhalten muss. Vielmehr trennt man die Ungerechten an der Spitze gedanklich von den zu Unrecht Leidenden an der Basis, nicht, und verschafft denen, die vermeintlich oder tatsächlich für die Opfer kämpfen, einen quasi messianischen Status. Für die Opfer zu sein, das ist der heiligen Status in unserer Gesellschaft, den man quasi unbesehen, sozusagen per Drive-Thru erlangt, ohne jemals in irgendeiner Weise moralisch gehandelt zu haben. Und die erst aufgebrachten und dann mörderischen und schließlich völkermordenden Jakobiner, die zuerst die Französische Revolution planten und dann vollständig an sich rissen, das waren die geistigen Nachkommen Kains. Und Karl Marx ist ein Verwandter Kains durch und durch, denn er betrachtet die Gesellschaft als ein Schlachtfeld der Macht, auf dem die Sieger die Deutungsmacht der Geschichte besitzen, nachdem sie das Spiel vorher manipuliert haben. Er stempelt sie kollektiv als Bourgeoisie und betrachtet sie nur aufgrund ihres Erfolges als Schmarotzer, als Räuber und Diebe. Und würdigt sie aber in keiner Weise für den Wohlstand oder die stabile Gesellschaftsstruktur, die viele von ihnen durch ihre gewissenhafte, fleißige, ehrliche Arbeit geschaffen haben. Und die postmodernen sogenannten Woken, die haben Marx und den Geist Kains gleichsam metastasiert und die Diagnose der korrumpierten Macht auf jede mögliche Gruppenkategorie ausgedehnt. Männer gegen Frauen, Arm gegen Reich, Familien gegen Queere, Schwarz gegen Weiß, Kolonialisten gegen native Völker. Man kann das endlos ausdehnen, dieses Spiel. Gruppen unendlich weiter aufspalten, Opferhierarchien herstellen. Ende nicht in Sicht. Und das Spiel funktioniert fantastisch dort, wo die Ressourcen knapp sind und die Bitterkeit wuchert. Alle erfolgreichen Teilnehmer an solchen pathologischen Wettkämpfen gewinnen dann angeblich deshalb, weil sie horten und rauben. Und alle, die scheitern, egal in welcher Hinsicht und aus welchem Grund, tun dies zu Unrecht und ohne eigenes Verschulden. Der Blick auf Kain und Abel lehrt ein anderes Bild. Nicht welcher Gruppe du angehörst, ist entscheidend, sondern wie du zu Gott und der von ihm gestifteten Ordnung stehst, entscheidet darüber, ob dein Leben gelingt oder nicht. Vertraust du in die Güte der Ordnung, in die dich Gott gestellt hat, und nimmst dort die Verantwortung wahr, die er dir als seinem Ebenbild verliehen hat, und gibst dein Bestes? Das ist dann auch gleichzeitig der Startschuss zum wahrhaft romantischen Abenteuer unseres Lebens. Das ist das wirksamste Gegenmittel gegen nihilistische Bitterkeit und nachtragende Rebellion ist. Denn die Wahrnehmung dieser Verantwortung schenkt dir den Sinn im Leben, der Kain wegen seiner arroganten, betrügerischen und faulen Zurückhaltung gerade entgeht. Das Leben fordert nun einmal vollen Einsatz. Bei Abel, dem Hirten, dem idealen Mann, konnte man es schon lernen. Und bei Jesus, dem Hirten, der sein Leben gab, damit wir leben, wird es noch mal umso deutlicher. Es ist das Opfer, an dem sich alles entscheidet. Denn durch das Opfer entsteht Leben. Amen.